Amen, preis dem Herrn. Die Bibel sagt, in Ewigkeit werden wir im Himmel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Was ich nicht ganz verstehe, bin mal ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht alles in der Bibel. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Ewigkeit lang immer heilig, heilig, heilig zu sagen, außer, dass ich mir irgendwie denke, hey, Gott ist so überdimensional groß und so wunderbar und so facettenreich, dass es die Ewigkeit brauchen wird, ihn kennenzulernen, weißt du? Und immer wieder neue Dinge über ihn zu leben. Und ich sage dir eins, oder lernen, und ich sage dir eins, was du von Gott raus, über ihn rausfindest, wenn du ihn kennenlernst, ist immer was Gutes. Amen. Und über das werden wir heute ein bisschen sprechen, über dieses Thema, Gott kennenzulernen und was das bedeutet und welchen großen Unterschied das eigentlich macht in unserem Leben als Christen. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist entstanden aus der Tatsache, ich war vor ein paar Wochen im Gebet und am Abend und allein und habe einfach gebetet für die Gemeinde und was der Herr möchte. Und habe irgendwie den Eindruck gehabt, er hat mir aufgetragen, spezifisch an diesem Samstag, okay, diese Botschaft hier zu predigen. Die habe ich schon mal gepredigt. Kurioserweise war das die allererste Botschaft, die ich hier gepredigt habe. Und das war interessanterweise auch vor genau 4 Jahren. Ja. Dieses Wochenende ist das Wochenende, wo jetzt genau 4 Jahre hier bin als Pastor. Und der Herr hat mich irgendwie an diese Botschaft erinnert. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht bist du da ganz anders. Aber manchmal, weißt du, wenn du irgendwo so einen Eindruck hast im Herzen und der Herr möchte, dass du was tust, manchmal will man nicht so recht, oder? Du brauchst es nicht aufzeigen, ja? Und vielleicht bin ich ja der Einzige, aber manchmal will man nicht so recht, manchmal schiebt man es ein bisschen raus, manchmal hat man so seine Argumente und so seine Diskussionspunkte und seine Meinung, ja? Aber letztendlich ist es gut und wichtig, das zu tun, was Gott möchte. Amen. Und wenn er uns schon zeigt, wenn er uns schon was zeigt, ist ja auch eigentlich eine große Ehre und eine tolle Sache. Also reden wir heute wieder über das Thema Gottes Wille. Und ich habe, weißt du, ein bisschen so hin und her und ich habe eigentlich was anderes am Herzen gehabt, aber Gott ist so gut und er hat mich da durchgeleitet und die ursprüngliche Botschaft ist jetzt ein bisschen abgeändert und ein paar der Sachen, die ich diese Woche am Herzen hatte, sind auch drin, wenn wir dazu kommen. Okay, schauen wir mal. Ich hoffe, du hast Geduld und hast die nächsten 2 Stunden nichts vor. Nein, nur Spaß, das sage ich immer für unsere Besucher, dass sie dann nervös werden. Das war nur ein Scherz, ja. Also, so lang bin ich nicht. Habe ich schon gebetet für die Botschaft? Noch nicht, okay. Dann beten wir gemeinsam. Ihr betet für mich, also in euren Herzen, ja. Und wir beten gemeinsam, dass der Herr die richtigen Worte uns schenkt und dass wir von ihm empfangen. Himmlischer Vater, danke nochmals für diesen Gottesdienst. Und Heiliger Geist, heute möchten wir einfach anerkennen, du bist der Lehrer. Du bist der, von dem es kommt, dass wir Offenbarung bekommen, dass wir Gottes Wort aufschlagen, dass wir Dinge heute lesen, aber dass die einfach in unser Herz hineinfallen. Dass es einfach wie Same ist, der aufgeht in unserem Herzen, dass wir spüren, hier wird was investiert in unser Leben, hier empfangen wir was in unserem Herzen, hier wächst was heran und dieses Erleben kommt von dir, Heiliger Geist. Und deswegen möchten wir dich heute anerkennen als unseren Lehrer. Hilf mir, ein Gefäß zu sein, Gott, durch das du fließt und hilf mir, die richtigen Worte zu finden und schenke mir, dass meine Aufmerksamkeit einfach auf die richtigen Dinge kommt, die wir alle brauchen, ich eingeschlossen. Denn wir alle empfangen von dir, wir alle lernen von dir. Danke dafür. Danke, dass wir Übernatürliches mit dir erleben können, jeden Tag. Auch wenn es nicht spektakulär ist, aber doch übernatürlich und von dir. Ich danke dir für in deinem Namen. Amen. Preis dem Herrn. Gottes Wille. Weißt du, wir alle Christen, die wir uns Christen nennen, grundsätzlich, ich bin davon überzeugt, wir alle möchten Gottes Willen in unserem Leben erleben. Wir möchten Gottes Willen in unserem Leben durchführen. Wir möchten Gottes Willen in unserem Leben leben. Oder bist du Christ? Du möchtest Gottes Willen für dein Leben, oder? Ohne Frage. Wir lieben unseren himmlischen Vater. Wir möchten das, was er für uns hat. Gottes Wille ist ein großes Thema für uns. Manchmal fühlen wir uns im Leben ein bisschen so, dass wir uns nicht so ganz sicher sind, was ist jetzt Gottes Wille für eine spezifische Situation? Oder wir beobachten unser Leben und wir beobachten, wie Dinge funktionieren oder eben nicht. Und wir fragen uns, bin ich jetzt an diesem Ort, bin ich jetzt in diesem Zustand, bin ich jetzt in diesem Flow, wenn du so sagen möchtest, um ein modernes Wort zu verwenden, von dem, was Gottes Willen ist. Wir beurteilen das manchmal auch ein bisschen an den Resultaten, sei mal dahingestellt, ob das so richtig ist oder nicht. Aber der Punkt ist der, Gottes Wille ist uns am Herzen und wir suchen ihn und wir möchten ihn. Wo finden wir ihn? Und das schauen wir uns heute an. Ich lese eingehend ein paar Verse aus dem Kolosserbrief und wenn du Besucher bist, ich werfe die Verse immer hier damit wir sie gemeinsam lesen können, denn ich persönlich bin der Überzeugung, dass Gottes Wort, weißt du, die Bibel, die macht den Unterschied in meinem Leben. Bist du der Überzeugung auch? Weißt du, wir können alle dahin reden, wir können dahin philosophieren, wir können irgendwelche guten Sachen von uns geben, wir können reden über Politik und die Welt, und das machen auch viele Leute. Meine Meinung nach ist, ich möchte einen Fokus haben auf die Bibel. Ich möchte einen Fokus haben auf dem Wort Gottes. Denk drüber nach. Sogar das Neue Testament ist heute, 2000 Jahre später, noch immer gleich. Weißt du, Meinungen ändern sich. Politik ändert sich. Menschen ändern sich. Dein Pastor ändert sich. Ich hatte mal Haare. Okay, vor langer Zeit, gebe ich zu. Situationen in deinem Leben ändern sich. Unsere Arbeitswelt ändert sich. Wir sind mal hier, ich bin mal hier, mal da. Ich war diese Woche bei der Deutschen Bundeswehr. Das war interessant, als Consultant. Aber nur für medizinische Sache. Okay, nichts mit Schießen oder so, dass du dich nicht stressen musst. Aber der Punkt ist der, was war mein Punkt? Das war ich abgelenkt. Ah ja, Fokus auf das Wort Gottes, das bringt was in unserem Leben, das macht einen Unterschied, das baut uns auf, sagt auch die Bibel selbst. Und die Bibel selbst vergleicht sich mit Brot, das wir essen, und deswegen möchte ich mal versuchen, viel, weißt du, vom Wort Gottes in euch hinein zu furern, wie man in Wien sagt, damit aus uns wird. Und der Überzeugung bin ich, in welche Gemeinde du gehst und was du gelehrt bekommst, ist für dich als Christ wirklich einer der zentralen Punkte. Einer der zentralen Themen in deinem Leben. Ist so. Denn das, was du hier gelehrt bekommst, das glaubst du irgendwie. Weißt du, das übernimmst du in dein ganzes Bild von Gott. Das übernimmst du in deinen ganzen Einsicht, Einblick in dein Leben. Das übernimmst du in deine ganze Erwartung, was geschehen wird in deinem Leben als Christ. Und deswegen glaube ich, ist es so, so wichtig, dass wir uns die Bibel anschauen und wir hier aus der Bibel lernen. Nicht, dass es andere nicht tun. Okay, verstehe mich nicht falsch. Ich sage nur, meine Betonung ist, und deswegen mache ich das. Wir lesen Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten. Paulus sagt, hey, ihr liebe Leute in Kolossee, wir beten für euch. Seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken. Sag mal Einsicht. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Paulus betet hier für diese Gemeinde, er macht hier ein bisschen so den Eindruck, er hat gehört, hey, dort in Kolossee, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dort gibt es eine Gemeinde von Christen. Und die kommen, so wie wir hier heute, die kommen zusammen, oder wie ja, irgendeine christliche Kirche in Wien. Die kommen zusammen, die beschäftigen sich mit der Bibel, die reden über Jesus, die reden über die Errettung, dort gibt es eine Gruppe von Christen. Er hat davon gehört. Und jetzt betet Paulus für diese Leute. Nun, wofür betet er? Ich glaube persönlich, das ist interessant, oder? Du auch. Paulus weiß sicher, wovon er spricht, oder? Und hat wahrscheinlich seine Prioritäten gemäß dem, was er von Gott empfangen hat. Wofür betet Paulus als erstes? Betet er als erstes dafür, dass die Leute nur Geld haben? Macht er nicht. Ist sicher nicht schlecht, wenn die Leute genug Geld haben, aber macht er nicht als erstes. Betet er als erstes dafür, dass die Leute gesund sind? Macht er auch nicht. Diese Dinge sind gut und wichtig und toll, aber wofür betet er eigentlich zuerst? Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Das macht Paulus als Priorität und sagt, hey Leute, das, was Gott in eurem Leben wirken will, und ich sage es heute dir und mir, das, was Gott, der Vater, in meinem Leben wirken will, das ist so, so wichtig. Und Paulus geht hier auf die Knie und verbringt Zeit für diese Leute zu beten, die er eigentlich nur peripher kennt, weil er weiß, das ist so wichtig. Ich möchte, dass diese Leute Gottes Willen für ihr Leben erfahren, erkennen, Einsicht geben, dass er euch Einsicht gibt. Gott schenkt uns Einsicht für das, was er möchte. Ich würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht, deswegen lasse ich es. Weißt du, was ich meine? Gott kann uns Einsicht geben. Er gibt uns das. Wir können hier lernen, wir können uns gemeinsam die Bibel anschauen, aber er schenkt die Einsicht, was er für dich hat. Vers 10. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren. Wer von euch möchte das? Ich möchte das. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen. Das möchten wir sicher alle, oder? Wir möchten unseren himmlischen Vater erfreuen, dass er Freude hat mit uns. Mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Und das ist der Punkt und das ist der springende Punkt und das ist eigentlich das, was ich ein bisschen zum Zentrum von dem machen möchte, was wir heute besprechen. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Siehst du dieses Wort hier, kennenlernen? Ich lerne Gott kennen. Und das ist die große Frage für unser Thema heute, die große Frage für mich, die große Frage für dich. Kenne ich Gott? Kennst du Gott? Wir Christen, ja, wir glauben an Gott. Das ist schön und gut, weißt du, das ist wichtig, zentral. Aber kennen wir ihn? Weil in diesem ganzen Zusammenhang, du siehst, was hier besprochen wird. Gottes Will in unserem Leben, dass wir Weisheit und Erkenntnis haben, dass wir den Herrn ehren und dass wir ihn erfreuen mit unserem Leben. Und dann plötzlich spricht er darüber, Gott zu kennen. Je mehr ich mir diese Thematik anschaue und je mehr ich verschiedene Passagen betrachte zu diesem Thema, fällt mir auf, es wird immer wieder dieser Punkt irgendwie erwähnt, dieser Punkt irgendwie strapaziert, Gott kennenzulernen. Gott den Vater kennenzulernen steht also im Zusammenhang mit ihn zu ehren, ihm oder so zu leben, wie es ihn freut. Wenn ich ihn kennenlerne, dann lerne ich seinen Charakter kennen, dann lerne ich seine Liebe für mich kennen, dann lerne ich kennen, wie gut er ist und dann fällt es mir leicht, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Jetzt darfst du kurz mal aufzeigen, weil einige von euch kommen ja schon lang in diese Gemeinde. Wer von euch hatte schon mal eine richtige Streiterei, so richtig auf Konfrontation, so richtig hin und her geschrien mit der Brenda hier, mit meiner lieben Frau? Was, keiner? Warum keiner? Warum hatte keiner von euch eine richtige Streiterei mit meiner Frau? Okay, das ist vielleicht ein bisschen für die Leute, die schon länger hier in den Gottesdienst kommen. Warum? Weil du sie kennengelernt hast, ja? Weil du ihren Charakter kennengelernt hast, weil du kennengelernt hast, was für eine liebe Person sie ist und du eigentlich gar keine Lust hast, mit ihr eine richtige Streiterei anzufangen, oder? Bist du da bei mir? Wer hat Lust, richtig mit der Brenda zu streiten? Darfst du auch aufzeigen, ist okay. Es lachen die Leute, weil du kannst es gar nicht vorstellen. Ja, fällt einem gar nicht ein. Ich habe extra sie gewählt, weil mit mir vielleicht, ja, vielleicht bist du ja prinzipiell anderer Meinung, irgendwas, was ich sage, ist auch okay, wenn du anderer Meinung bist. Ob ich die dann hören will, ist eine andere Frage, aber wie du mal sagst, du kannst ruhig anderer Meinung sein. Aber weißt du, mit Brenda, warum? Weil sie eine liebe Person ist. Wenn ich sie kennenlerne, weißt du, wenn ich sie kennenlerne, dann komme ich auch mit dir. Und Gott ist so, Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Nicht er ist lieb, nicht er hat Liebe, nicht er zeigt manchmal Liebe, obwohl er Liebe zeigt, obwohl er Liebe hat, aber er ist Liebe. Ergo ohne Gott keine Liebe, oder? Liebe kommt von ihm. Liebe kommt von ihm. Gott ist Liebe. Und wenn wir ihn kennenlernen, ihn kennenzulernen ist, ich nehme es eigentlich vorweg, der Schlüssel, Gottes Wille zu finden, ist der Schlüssel, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Gottes Wille für unser Leben, bei diesem Thema sind wir, Gottes Wille übersteigt unsere Sicht der Dinge. Dieses Foto habe ich nicht gemacht, aber ich weiß, ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal in Wien war. Ich bin nicht in Wien aufgewachsen, okay, sondern in Kärnten, in den Bergen. Aber ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in Wien war und das war relativ spät in meinem Leben. Ich war ungefähr, keine Ahnung, 22, 23. Und ich sage das deswegen, weil in der Zwischenzeit hatte ich schon in Amerika gelebt und in allen möglichen Ländern gewesen, aber nie in Wien. Ja, keinen Grund gehabt, das ist irgendein Grund. Aber ich war so irgendwo Anfang 20 und war in Wien auf Besuch. Und irgendwie habe ich meinen Weg eh hierher gefunden und bin den Donauturm rauf, weil ich wollte Wien sehen von oben. Und das war schon so am Abend und da musst du ja zahlen, ja, keine Ahnung, was damals war, noch Schillingzeiten. Und bin da raufgefahren auf dem Donauturm, obwohl ich eh Höhen eigentlich nicht mag, okay. Aber der Donauturm ist okay, da ist eh alles mit Gitter und so, kannst eh nicht runterfallen, ist eh gut. Da gibt es eine Aussichtsplattform und da bin ich gestanden, habe mir Wien angeschaut, weißt du, so ein bisschen so Abend, wo der Abend kommt und es schön langsam dunkel wird. Und irgendwie ist mir aufgefallen, meine Perspektive, mein Blick war ganz, ganz anders von dem, was ich den ganzen Tag gesehen habe, weißt du? Den ganzen Tag war ich irgendwo so zwischen den Gebäuden und du rennst rum, wenn du neu bist, mit den ganzen Touristen, ja, und du weißt nicht recht, wo du bist und ah ja, das kenne ich irgendwie, ja, das kenne ich vom Fernsehen, da kenne ich das Bild und so weiter. Aber du weißt nicht so recht, wo du bist und du bist irgendwie in der Mitte von dem und du siehst immer nur eigentlich die nächste Hauswand, weißt du, was ich meine? Es gibt ja viele Leute in Wien, die wohnen so, die machen das Fenster auf in der Früh und dann siehst du die nächste Hauswand, ja. Aber so ein bisschen ist manchmal unsere Perspektive im Leben. Ich finde schon, dass wir als Menschen ohne Gott, wenn wir diesen Glauben, diese Beziehung, dieses Kennen nicht haben, sind wir irgendwie so ein Mensch, der nur die nächste Hauswand sieht. Und wir können uns nur ein bisschen nach dem orientieren und dann schauen wir so rum als Menschen und sagen, naja, alle rennen dorthin, renne ich halt auch dorthin. Und dann endest du in einem Restaurant, wo das Essen grauslich und viel zu viel kostet. Weißt du, was ich meine? Und so ist es in unserem Leben manchmal. Wenn wir diese Orientierung nicht haben, wenn wir Gottes Plan oder Willen nicht erkennen, sind wir eigentlich so wie die Leute, die nicht an Gott glauben und die irgendwie so aus eigenen Gutdünken durchs Leben gehen, die rennen halt irgendjemand oder irgendwas nach. Gottes Wille übersteigt unsere Sicht der Dinge. Er hat eine andere Sicht der Dinge, als wir haben. Er hat einen anderen Ausblick. Ich lese dir was vor aus dem Alten Testament, Jesaja 55, Vers 9, nur ganz kurz. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. Wo fängt der Himmel an? Keine Ahnung. So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und das ist ein bisschen, weißt du, so schön ausgedrückt, dichterisch ausgedrückt, dieser Vergleich. In anderen Worten, es gibt gar keinen Vergleich. Gottes Wege, Gottes Gedanken, Gottes Pläne sind so viel höher. Warum? Er hat eine höhere Perspektive. Gott kennt, und hier kommt, im Ernst, Gott kennt meine, Gott kennt deine Zukunft. Ist es nicht was? Wir alle, wir raten, wir schätzen, wir tun. Ich kenne meine Zukunft nicht. Und deine auch nicht, also frag mich nicht nachher. Aber Gott kennt. Gott weiß. So viel höher der Himmel über der Erde, so viel höher sind seine Wege über unseren Wegen, meine Gedanken über unseren Gedanken. Wir machen uns Gedanken, wir stellen uns Sachen vor, wir malen uns Dinge aus, wir haben Pläne. Und das alles in sich ist ja nicht schlecht. Besser einen Plan zu haben, als keinen Plan zu haben. Aber Gottes Plan, Gottes Gedanken sind noch viel besser als unsere. Amen. Gottes Wege sind noch viel besser als die wir uns als Menschen selbst zusammenstellen. Johannes 16, im Neuen Testament, ein Vers. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, interessanterweise wird hier der Heilige Geist als der Geist der Wahrheit beschrieben. Wahrheit ist ein interessantes Thema, oder? Weil es oft sehr schwierig ist, Wahrheit festzustellen in irgendeinem Bereich im Leben oder über irgendeine Frage. Und weil es immer wieder Leute geht, die so, weißt du, ich sage mit der Wahrheit hausieren gehen, die sagen, wir haben die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Was ist wirklich die Wahrheit? Aber Gott beschreibt den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit. Was heißt das? In anderen Worten, er gibt unserem Herzen Stabilität, er gibt uns den Durchblick, er zeigt uns, wie es wirklich ist. Und das kann kein Mensch. Das kann kein Pastor, das kann kein Pfarrer, das kann kein Politiker, das kann sonst niemand. Der Heilige Geist, er gibt uns Einblick. Er zeigt uns die Wahrheit des Lebens, die wir von Gott finden. Wird er euch in alle Wahrheit leiten? Also der Heilige Geist, der Teil Gottes, der in uns lebt als Christen, möchte uns in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, ist irgendwie schön, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Von wem hat er es gehört? Von Gott, dem Vater, ja? Er wird, und hier kommt's, er wird euch von dem erzählen, was kommt. Ich glaube, und mich eingeschlossen, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir als Christen eine unglaubliche Möglichkeit haben, weißt du, eine unglaubliche offene Tür haben, einen unglaublichen Vorteil hätten. Dadurch, dass die Bibel sagt, Gott möchte uns was über die Zukunft zeigen. Ja? Aber er möchte uns zeigen. Wer von euch ist überzeugt, Gott ist weise? Wer von euch überzeugt, Gott ist weiser als ich zum Beispiel? Ja? Oder vielleicht auch du. Gott ist weise, okay? Er ist unser Vater, er weiß, was er uns anvertrauen kann. Mein Sohn sitzt da hinten, der ist jetzt 14 und markant größer als ich, ist auch okay. Ja, finde ich gut. Aber wie mein Sohn, ich weiß noch, wie er klein war, 2, 3, 4 Jahre alt, gewisse Dinge vertraust du einem Kind in dem Alter nicht an, weil es kann nicht damit umgehen, ja? Ich habe mir auch immer gedacht, meine Kinder müssen nicht alles Negative oder Böse in der Welt wissen, was es da draußen gibt. Bist du da bei mir? Ja, wir beschützen unsere Kinder ein bisschen und wir wissen irgendwie instinktiv oder hoffentlich als Eltern, was wir ihnen anvertrauen sollen, was wir ihnen geben. Gott ist mindestens genauso weise mit uns und weiß, was er uns anvertraut, weiß, was er uns zeigt. Aber er möchte uns zeigen. Er wird euch von dem erzählen, sagt die Bibel. Was kommt, oder? Sagt die Bibel, nicht Pastor Steve. Ja? Weil das, was dir hilft, wenn du nach Hause gehst, das, was dir hilft, wenn du ein Problem im Leben hast, das, was dir hilft, wenn du was von Gott brauchst, ist die Bibel und nicht Pastor Steve, weil ich bin nicht immer dabei, weißt du? Und ich hätte mich ja auch täuschen können. Ich hätte ja auch irgendeine Meinung haben können. Aber wenn wir es gemeinsam in der Bibel sehen, wenn wir es gemeinsam in der Bibel lesen, wenn wir sehen, das hat Gott für uns, dann hilft das uns in unserem Leben. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Gott kennt die Zukunft, er sieht die Zukunft. So weit, so gut. Ich glaube, da sage ich dir nichts Neues. Ja, jeder von euch, der in Christus ist und an Gott glaubt, wenn ich jetzt sage, weißt du was, Gott sieht die Zukunft, er weiß die Zukunft, sagen alle ja. Eh klar, natürlich weiß er das. Nur die andere Frage ist, was habe ich davon, weißt du, dass er jetzt meine Zukunft kennt? Wie macht das einen Unterschied in meinem Leben? Ich habe einen langen Weg mit Gott. Ja, schon seit Kind glaube ich an Gott und versuche ihn irgendwie zum Teil meines täglichen Lebens zu machen? Glaube ich an ihn? Und ich habe einen langen Weg mit Gott und ich hatte auch schon manchmal diese Fragestellung Gott gegenüber. Oder ich hatte ein Problem und es war eng und es war unangenehm und es war stressig und super und toll. Und ich habe dann ein bisschen so gesagt, weißt du Gott, ja, dir geht's eh gut, da im Himmel oben. Weißt du, du hast keine Probleme, du hast keine Rechnungen, die du zahlen musst, du hast keine Freunde, die ungut zu dir sind. Und wenn du einen Kaffee willst, dann bringt dir jemand sofort. Weißt du, was ich meine? Und ich habe ein bisschen so die Einstellung gehabt, naja Gott, dir geht's ja gut im Himmel, du weißt ja nicht, wie schwierig es für mich ist auf dieser Erde. Vielleicht bin ich dann der Einzige. Aber weißt du, manchmal habe ich ein bisschen so in die Richtung gebetet und habe mir gedacht, naja, Gott im Himmel, dem geht's gut. Jesus hat den Sieg, weißt du, errungen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Da hat er sicher, weißt du, das hat er sicher ernst gemeint. Das war sicher so. Aber wie, was habe ich davon? Wie komme ich da dazu? Weil wenn Gott im Himmel das hat, aber ich bin hier weit weg und habe irgendwie keine Verbindung zu ihm oder weiß nicht, wie das in meinem Leben aktiv wird, dann habe ich nichts davon. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Also die große Frage ist, wie höre ich vom Heiligen Geist? Wie finde ich seinen Willen für mich? Wie wird das irgendwie in meinem Leben aktiv? Und dieses Thema hier, da müssten wir eine Serie beginnen und dann nie mehr aufhören wahrscheinlich, ja? Weil das ist ein riesengroßes Thema. Wie höre ich was von Gott? Wie höre ich die Stimme des Heiligen Geistes? Nichtsdestotrotz, weil wir schon beim Thema sind und ihr ja gesagt habt, ihr habt 2 Stunden Zeit. Nein, nur Spaß. Aber weil wir schon beim Thema sind, wir haben uns ein bisschen was für heute anschauen. Wie höre ich vom Heiligen Geist? Schauen wir in die Bibel rein, was sie darüber sagt und welche Themen sie hier anspricht. Und wir beginnen in Römer 12 und dort Verse 1 bis 2. Ja, wenn du die Bibel mit hast, schlag ruhig auf. Es gibt auch Bibel am Handy, ist praktisch, dann hat man es immer dabei. Ich lese mal Römer 12, beginnend Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Sagen wir mit eurem ganzen Leben. Das ist schon was, oder diese Aussage hier. Uns mit unserem ganzen Leben für Gott einsetzen, das ist schon was. Das schreibt Paulus hier den Römern, aber sagt ihnen auch warum und gibt uns dann einen Schlüssel, was uns motivieren wird, zumindest zeitenweise, so zu leben. Interessanterweise sagt Paulus nicht, damit ihr von Gott nicht bestraft werdet, fordere ich nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Sagt er nicht, oder? Einverstanden? Steht hier nicht. Ihr könnt lesen. Weil Gott so barmherzig ist, sagt er. Weißt du, die Bibel sagt sehr oft, dass Gottes Güte, Gottes Liebe uns Menschen zur Umkehr bringt. So stellt sich Gott das Leben mit uns vor. Er liebt, wir lieben ihn. Warum? Gott ist gescheiter als wir Menschen. Ja, mindestens so gescheit. Und ich als Mensch kann dir sagen, Liebe ist die bleibende Motivation, etwas zu tun. Da ich meine Frau liebe, bin ich motiviert, sie gut zu behandeln. Wenn ich nur was von jemand will, dann werde ich ihn so lange gut behandeln, bis ich das bekomme, was ich wollte. Und dann wird mein Leben anders ausschauen, oder? Wenn ich mich in einer gewissen Art und Weise verhalte, weil ich mich vor jemand fürchte, werde ich das nur tun, solange der mich beobachtet oder solange der was davon weiß. Und wenn ich überzeugt bin, der weiß eh nichts davon, dann mache ich wieder meine Sache. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht bleibend. Es ist vielleicht eine Zeit lang. Im Christentum hat man schon versucht, die Leute reinzuschrecken, weißt du, in ein gottgefälliges Leben. Aber Liebe ist die bleibende Motivation. Wie stellt sich Gott, was sagt die Bibel, ist die Frage. Nicht, was sagt der Pfarrer, was sagt die Bibel. Nicht, was sagt der Pastor, was sagt die Bibel. Weil Gott so barmherzig ist. Das ist der Grund. Gott ist barmherzig. Verstehst du barmherzig? Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben alle Sünden begangen. Wir haben uns alle verhalten in Weisen, die für Gott absolut nicht okay sind. Aber Gott sagt, ich wische alles leer. Ich wische das vom Tisch. Ich fege das vom Tisch. Ich vergesse. Die Bibel sagt sogar buchstäblich, Gott vergisst unsere Sünden. Er vergisst. Wir vergessen manchmal nicht und wir tragen Dinge herum mit uns. Aber deswegen ist es so ermutigend, Gott nicht nur vergibt, er vergisst wirklich. Wenn ich ihn heute darauf ansprechen würde, auf irgendwas, was ich mal gemacht habe, was wirklich nicht okay war, sagt er, was? Ich weiß von nichts. Das musst du dir eingebildet haben. Und es klingt jetzt lustig, aber wenn Gott sagt, er hat vergessen, oder? Ist es so, oder? Er hat vergessen, er vergisst, er entscheidet sich dazu zu vergessen. Gott hat sicher die mentale Kapazität, sich alles zu merken, aber er entscheidet sich zu vergessen. Er wischt es weg. Wir sind, sagt die Bibel, durch das Blut Jesu Christi reingewaschen. Unser Herz, sagt die Bibel, wurde, unser Innerstes neu geschaffen. Wir wurden gemacht zu Kindern Gottes, nicht nur ein bisschen so geputzt und gereinigt und dann machen wir weiter. Er hat was Neues geschaffen in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, oder je mehr wir es verstehen, umso mehr sind wir auch bereit, uns mit unserem Leben für Gott einzusetzen. Oder unser Leben für ihn zu leben und nicht für uns selbst. Das ist der Unterschied, bitte, zwischen einem Christ und Nicht-Christ, wenn du mich fragst. Lebe ich für Gott oder lebe ich für mich selbst? Ja? Das macht wirklich einen Unterschied. Jesus hat gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an eurer Liebe. Oder? Das ist das Unterscheidungsmerkmal. Nicht einmal, wie viele Leute in ihren Gottesdiensten geheilt werden. Nicht einmal, wie viele Leute in ihre Kirche kommen, dank dem Herrn. Nicht einmal, weißt du, wie erfolgreich sie sind oder wie viel Geld sie haben. Das hat er alles nicht angesprochen. Woran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid? Dass ihr Liebe habt. Und was bedeutet Liebe? So wie Gottes Liebe, oder? Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat sich selbst gegeben für die Gemeinde und so sollen wir lieben. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Finde ich schön, dass er das spezifisch erwähnt. Nicht, dass Menschen auf den Trugschluss kommen, wir sollen irgendwie Menschen opfern im Sinne von ihr Leben ändern. Nein, lebendig. Ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Also unser Leben zu opfern für den Herrn bedeutet einfach, für ihn zu leben. Bedeutet einfach, Entscheidungen zu treffen, wo ich sage, ja, ich weiß, das erfreut meinen himmlischen Vater. Ich weiß, so möchte er, dass ich lebe. Aber nochmal, wo kommt die Kraft für das her? In den vielen Jahren, als ich mich vor Strafe fürchtete, hat es so schlecht als recht hingehaut. Und ehrlich gesagt, in den Jahren, als ich mir Belohnung erhoffte, dafür richtig zu leben, hat es auch nur so besser schlecht als recht hingehaut. Was hat wirklich den Unterschied gemacht in meinem Leben, für ihn zu leben? Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe zu erkennen. Ihn kennenzulernen. Ihn kennenzulernen. Glaubst du an Gott? Aber kennst du ihn auch? Kennst du ihn? Ich sag dir ganz ehrlich, in meinem persönlichen Leben mit dem Herrn, mein zentrales Thema oder mein zentraler Wunsch ist eigentlich, ihn, den Vater, besser kennenzulernen. Jesus besser kennenzulernen und besser kennenzulernen, was er für mich getan hat. Das ist eigentlich mein zentraler Wunsch. Und ich glaube, das führt uns zu dem Leben hin, das er für uns möchte. Unser Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Sag mal Opfer. Oh, wir haben das so gern, oder? Ihr habt heute geopfert, weil du hättest heute auch was anders machen können. Und das Interessante ist, wie es hier weitergeht, ein Opfer, an dem Gott Freude hat, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ich nehme es ein bisschen mit Schmunzeln und Humor, dass hier das Wort Gottesdienst erwähnt wird. Weißt du, was ich meine? Denn manchmal ist es schon ein Opfer, in den Gottesdienst zu kommen, oder? Manchmal möchte ich sogar zu Hause bleiben. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe euch. Und deswegen sag nicht mir, ja, tut leid, ich konnte nicht kommen oder so. Ich meine, du kannst schon sagen, aber ich sage eh immer, ja, passt eh, ich habe Verständnis. Ich habe eh immer Verständnis für fast alles. Ja. Aber der Punkt ist nicht der, ob ich jetzt happy bin, weil du gekommen bist. Der Punkt ist der, lebe ich mein Leben gottgemäß. Manchmal ist es wirklich ein Opfer und das muss man manchmal sagen. Auch in den Gottesdienst zu kommen, weil man hat ja andere Sachen zu tun. Aber weißt du, wenn ich nur in den Gottesdienst komme, wenn es mir passt, dann passt was nicht in meinem Leben mit dem Herrn. Amen, preis dem Herrn. Ich bin jetzt 4 Jahre hier als Pastor, jetzt traue ich mich schon langsam Sachen sagen. Ja? Na, aber es ist so, der Punkt ist der, wie ein Vater mit dem Kind, was hilft uns, okay? Was hilft uns mit dem Leben mit dem Herrn und was hilft uns zu verhindern, irgendwo im Kreis zu rennen und nie recht zu wachsen im Herrn? Ich möchte, dass wir wachsen im Herrn. Denn wenn wir im Herrn wachsen, erleben wir tolle Sachen als Erwachsene. Ich war mal ein Kind, ich bin jetzt ein Erwachsener. Und ich erlebe tolle Dinge in meinem Leben als Erwachsener. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Leben. Es ist ein Segen. Und der Herr möchte, dass wir Erwachsene werden in ihm und mehr, weißt du, seinen Willen und sein Wirken erleben. Vers 2. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. So, das ist jetzt irgendeine hohe Anforderung oder ein Ziel. Es gibt dieses Sprichwort, wenn man den Berg treffen will, soll man nach den Sternen zielen. Ist es richtig? Sagt man das auf Deutsch so? In Englisch gibt es das Sprichwort, glaub mir einfach. Okay? Aber der Punkt ist der, es klingt wie wir zielen nach den Sternen. Es klingt wie eine sehr hohe Anforderung, oder das Ganze? Ja, schauen wir mal, wie wir einen Schritt dorthin kommen. Die Bibel zeigt uns das natürlich. Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das ist genau die Illustration, die ich gerade gab, oder? Wie ich in Wien rumgerannt bin und einfach irgendwie den Leuten nachgerannt. Ach so, da gehen alle hin, das schaue ich mir auch an. Es ist ja wieder Sommer. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Touristen. Oh, meine Güte. Kommst nirgends hin. Und die Leute rennen einfach allen nach. Und die Bibel illustriert das genauso. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt. Die Welt ändert sich, ist so. Jetzt sagt keiner Amen und preist den Herrn, ich weiß. Aber Tatsache ist, ist so. Die Welt ändert sich, in der wir leben. Und da, glaube ich, kann kein Politiker der Welt was dran ändern oder wie auch immer. Die Welt ändert sich. Nichtsdestotrotz, in dieser Welt bleibt Gott für uns, oder? In dieser Welt bleibt sein Wort für uns wahr. In dieser Welt bleibt er für uns unser Vater. In dieser Welt bleibt sein Standard das Richtige und so weiter und so weiter. Die Welt ändert sich. Und ich habe vor langer Zeit schon persönlich mit dem Gedanken abgeschlossen, die Welt da draußen, die Leute da draußen, die nicht an Gott glauben, irgendwie gegen ihren Willen zu ändern. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, die Antwort ist für die da, die sie suchen. Die Antwort ist für die da, die sie suchen. Und die Antwort ist der Glaube an unseren Herrn. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich glaube, das ist die Antwort. Ich glaube, Gott kennenzulernen, die Bibel zu kennen, in diese Beziehung der Liebe mit diesem Vater aufzubauen, das ist die Antwort. Das verändert Menschen, egal wo sie leben, egal wann sie leben, egal wie die Kultur rund um sie ist. Und ich meine damit bei Gott nicht, dass wir jetzt unserer Kultur komplett entfernen müssen. Das meine ich nicht. Ich meine, in unserem Leben, in unserer Kultur, in unserem Heute ist Gott relevant. Amen. In unserem Heute ist die Bibel relevant. Sondern, also wir sollen uns nicht orientieren am Verhalten. Eigentlich dieser Text im Original Griechischen sagt sowas aus wie, lass dich nicht in eine Form hineinpressen. Lass dich nicht in eine Form, damals hat man Ton, gehe ich davon aus, oder irgendwelche solchen Materialien in eine Form gepresst. Und dann hat man das Ganze im Ofen gebrannt und das kannst du heute noch irgendwo Scherben finden, ja, von vor 2000 Jahren, wenn die größer waren oder stabilen Material. Aber man hat damals schon Sachen in eine Form reingepresst. Heute macht man das irgendwie mit Plastik oder mit flüssigen Sachen. Und da kommt aus der Fabrik, weißt du, 200 Millionen Mal dasselbe raus oder keine Ahnung, in verschiedenen Farben, farblich sortiert. Aber das wird reingepresst in eine Form und der Punkt ist der, jedes schaut genau gleich aus wie das andere, ja. Wenn du was bestellst im Internet, du siehst ein Bild, oder irgendwas zum Anziehen oder was weiß ich, dann erwartest du, dass das genauso ausschaut, oder? Und wenn es irgendwie komplett anders ausschaut, dann schickst du es zurück. Du erwartest, das schaut genauso aus. Weil es wurde in eine Form hineingepresst. Ja? Es wurde zu etwas gemacht und es ist Standard und das erwartet man. Dieses nur ein insignifikantes Leben unter vielen zu führen, ist nicht der Plan Gottes für unser Leben. Orientiert euch nicht am Verhalten. Die Bibel sagt buchstäblich, lass dich nicht reinpressen. Oder man könnte es auch so sagen, lass dich nicht unter Druck setzen. Weil Menschen getrennt von Gott, die nicht an Gott glauben, die wollen uns unter Druck setzen. Man tut mal, ja, die Kirche, die bringt mich unter Druck und was weiß ich. Ja, vielleicht hängt es ein bisschen von der Kirche ab. Aber Gott möchte uns nicht unter Druck setzen. Gott möchte uns nicht komplett zu einem anderen. Innerlich möchte er uns neu schaffen, weißt du, was ich meine? Aber Gott möchte nicht irgendwelche Roboter, die alle gleich tun, die alle gleich ausschauen, die nur eine Nummer sind. So sind wir nicht für Gott. Das war nicht der Grund der Schaffung des Menschen. Und deswegen, ich hole ein bisschen weit aus, aber der Punkt ist der, lasst euch, also orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ja, siehst du. Lasst euch, sagt die Bibel. In anderen Worten, Gott tut dies nicht gegen unseren Willen. Und wenn wir an unseren Gedanken schämen, wenn wir an unserer Einstellung, wenn wir an dem, was wir so als richtig für unser Leben befinden, festhalten wollen, lässt uns Gott das. Wenn wir an unseren Wegen festhalten wollen, lässt uns Gott das. Wenn wir glauben wollen, dass er irgendwie böse ist und uns strafen wird, lässt uns Gott das. Wenn wir glauben, er gibt uns halt unser Kreuz zu tragen und uns wird schlecht und schwierig gehen im Leben. Weißt du, was ich meine? Gott lässt uns. Gott lässt uns entscheiden, was wir wollen. Aber er ermutigt uns und er bittet uns oder er fordert uns auf, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Es ist ein Prozess, oder? Lasst euch verwandeln. Es ist ein Prozess. Und wenn du die Bibel ein bisschen betrachtest und diese ganzen Passagen zu diesem Thema, merkst du, es ist ein Prozess, der Zeit braucht, der Geduld braucht, der es braucht, dass man einfach dabei bleibt, der es braucht, dass man einfach dran bleibt. woran bleibt, beim Herrn bleibt, bei seinem Wort bleibt, bei der Beziehung mit ihm bleibt. Dann werdet ihr wissen, hier kommt. Also er möchte, dass wir uns verändern lassen, dass wir unsere Denkweise verändern lassen. Okay, was formt unsere Denkweise? Informationen, die wir bekommen, oder? Wenn wir uns irgendwie immer negative Sachen reinziehen, medial, über eine Personengruppe. Angenommen, es gibt irgendeine Website und da schreiben die Leute dauernd, wie negativ Leute mit Glatze sind, weißt du, und wie böse. Und dann gibt es Beispiele aus der Geschichte mit Fotos. Schau, der hatte eine Glatze. Und dann wird berichtet, was der alles gemacht hat. Ja, irgendein, keine Ahnung, aus den Hundenzeiten. Und der hat so viele Leute hingerichtet mit dem Schwert. Und der hatte eine Glatze. Und stell dir vor, du hast nur diese Information dauernd, dann kommst du hier rein und hast schon ein bisschen ein unwohles Gefühl, wenn du mich siehst. Weißt du, was ich meine? Und es ist alles ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Die Information, für die wir uns öffnen, die formt unsere Denkweise, oder? Ich denke über gewisse Leute, die ich nicht kenne, die nie im Leben begegnet bin. Ich habe eine gewisse Meinung über sie, weil mir was gesagt wurde. Ob das wirklich so ist, was gewisse Leute da draußen in der Welt. Einfach weil ich mich dem geöffnet habe, Gesundheit. Was über sie, weißt du, daher kommt mein Denken über diese Leute. Jetzt ist die Frage, woher kommt mein Denken über Gott? Und unser Denken über Gott, den Vater, kommt aus irgendwelchen Sachen sehr oft, aber nicht aus dem, was in der Bibel steht, weißt du? Und das meint er damit. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. In anderen Worten, was wir denken über Gott, was wir denken über uns selbst, was wir denken über unser Leben, was wir denken über die Bibel oder alles, was mit unserem Glaubensleben zu tun hat. Was wir denken, steuert im Endeffekt dann unser Leben, siehst du. Was wir denken, führt uns irgendwie in die Bahn dann, was wir reden, wie wir handeln, welche Entscheidungen wir treffen. Es fängt darin an, wie unsere Denkweise zu einem Thema ist. Und der Herr sagt, lasst euch eure Denkweise verändern durch ihn, okay? Durch ihn, durch sein Wort. Nochmal, die Meinung von Pastor Steve hilft dir genau gar nicht. Die kann auch theoretisch manchmal falsch sein, oder? Ich habe gerade gesagt, ich habe meine Meinung über irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, weil es mir halt gesagt wurde. Aber das, was in der Bibel steht, das ist schon seit 2000 Jahren gleich. Und das stammt von Gott, inspiriert von ihm und darauf können wir uns verlassen. Dann werdet ihr wissen, wenn er also unsere Denkweise verändern darf, wenn ich einmal beim Frühstück sitze und die Bibel lese, ich habe das viele Jahre im Leben nicht gemacht. Ich dachte, das reicht, ich gehe in den Gottesdienst, da höre ich eh Predigen und ich bin eh in der Gemeinde aufgewachsen. Und ich habe meinem Vater tausende von Botschaften, Predigen zugehört, schon als Kind. Und ich habe mir gedacht, ich brauche das nicht unbedingt, ich weiß eh alles über alles. Weißt du, ich bin ja ehrlich, ich erlaube Einblick in mein Leben. Ich habe mir gedacht, ich kenne mich eh aus. Und wenn ich in Gottesdienst gehe, gehe ich am Sonntagvormittag und am Sonntagabend und am Mittwoch in den Gottesdienst. Weil ich war in einer Kirche, da haben sie das so gemacht. Da gab es dreimal in der Woche Gottesdienst. Und ich war jedes Mal dort, weil ich irgendwo was mitgeholfen, was gemacht habe. Ist gut, mitzuhelfen, was zu machen, weil dann kommen auch öfter in die Gemeinde, nur so als Nebenbemerkung, aber wie dem auch sei. Ich habe mir gedacht, ja, das reicht eh. Aber ich habe gemerkt, welchen Unterschied es macht, wenn ich beim Frühstück sitze und nicht irgendwas lese, sondern was in der Bibel lese. Ich habe gemerkt, dass wirklich, wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, ich bin ein Pastor und ich muss das sagen. Weißt du, was ich meine? Wirklich. Ich habe gemerkt, welchen Unterschied es macht in meinem Leben, weil es doch meine Denkweise ändert und weil es meine ganze Einstellung den Mitmenschen gegenüber ändert und auch dem Tag gegenüber, in den ich reingehe. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wie finde ich den Willen Gottes? Ich mache das schon lange. Also ich bin seit 4 Jahren hier, aber ich habe schon lang Sachen im pastoralen Dienst gemacht. Und du redest immer wieder mit Leuten und die erzählen dir von ihrem Leben und von ihren Schwierigkeiten und ihren Problemen und ihren Herausforderungen. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft mir Leute gesagt haben, ja, es fällt mir so schwer, den Willen Gottes zu erkennen. Es fällt mir so schwer, von Gott zu hören. Ich habe Leute kennengelernt, die waren richtig sauer, richtig beleidigt auf Gott, eine ganze Zeit lang und haben irgendwie gesagt, ich habe so gebetet, ich habe so seinen Willen gesucht, aber er hat mir nicht geantwortet. Und wenn ich ein Thema irgendwie rausgreifen kann, was ich vielleicht am häufigsten gehört habe, ist es genau diese Thematik. Ich versuche, Gottes Willen zu finden, ich versuche, eine Antwort zu bekommen, aber ich höre nicht wirklich was. Dann werdet ihr wissen, die Bibel gibt uns Weisheit. Und Gott möchte schon, dass wir aufwachsen als Menschen. Nicht nur körperlich, nicht nur im Natürlichen, sondern auch in geistlichen Belangen, weißt du? dass wir aufwachsen in ihm, dass wir Fortschritte machen in ihm, dass er Wachstum sieht in unserem Leben. Und er möchte schon auch, dass wir erkennen, was die Bibel sagt und das auch ein bisschen umsetzen, weil dann tut sich auch von selber was. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Ich kann dir sagen, persönlich, je mehr ich mich in der Bibel wiederfinde, je mehr ich die Bibel lese und die erlaube, weißt du, drüber nachdenke, wie erlaube ich der Bibel, das klingt so theoretisch, meine Denkweise zu ändern, indem ich über die Bibel nachdenke. Ich lese nicht nur stoisch, sondern ich lese und denke, was genau meint Gott damit? Und ich denke später am Tag nochmal drüber nach. Sein Wort ist in meinen Gedanken. Und das macht den größten Unterschied in unserem Leben. Und plötzlich fällt es leichter, Gottes Willen zu erkennen. Plötzlich fällt es leichter, Antworten von Gott zu bekommen. Das ist Gold wert. Okay, ich sage nur. Ich bin manchmal 20 Jahre gegen die Wand gerannt, um dir das heute zu sagen zu können. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Also deswegen, du brauchst da nicht 20 Jahre gegen die Wand rennen. Weißt du, was ich meine? Ich habe es schon gemacht. Es ist das, was gut ist und den freut und seinem Willen vollkommen entspricht. In anderen Worten, Gott hat nur gute Dinge für uns. Sein Wille für uns wird immer gut sein, wird immer etwas Positives sein. Boah, ich bin überhaupt nicht so weit, wie ich kommen wollte. Aber ihr habt ja Zeit, oder? Nein, nur Spaß. Wir schauen uns noch ein bisschen was an und dann beenden wir für heute, weil ich bin ja der Pastor und ich kann ein anderes Mal auch noch predigen, oder? Weißt du mehr? Also Epheser 4, da möchte ich noch ein paar Sachen lesen. Epheser 4. Schauen wir mal, ob das gescheit ist oder ob das zu lang ist. Ja, das machen wir. Und den Rest machen wir anders mal. Epheser 4, ich lese ein bisschen was. Wir sind bei dem Thema Gott kennenzulernen, wir sind bei dem Thema seinen Willen zu finden. Und wir haben irgendwie gesehen, ihn kennenzulernen, hat viel damit zu tun, seinen Willen zu finden. Ja? Mein Herz zu öffnen für sein Wort, die Bibel Teil meines Lebens zu machen, hat viel damit zu tun, seinen Willen zu finden oder ist zentral zu diesem Thema, sagen wir mal so. Epheser 4, 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt. Siehst du das? Gott sagt hier nicht, dass Menschen ohne Gott kein freudiges Leben haben können. Ja? Er sagt auch nicht, dass Menschen ohne Gott kein erfolgreiches Leben haben können. Er sagt auch nicht, dass es Zeiten gibt, wo es ihnen sehr gut geht oder was weiß ich. Aber er sagt, dass sie von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt sind. Ja? Weil sie nichts von ihm wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Nur als Nebenbemerkung möchte ich betonen, dieses Wort, weiß nicht, den wird Gott finden. Amen. Oder wird ihm jemand schicken, der ihm hilft. Vers 19. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art der Verlockung. Ich muss das hier lesen. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Hier ist wieder dieses Wort kennenlernen, oder? Hier habt ihr etwas anderes kennengelernt. Und diese Aussage hier für mich macht das so klar. Gott gibt uns eine Alternative. Er gibt uns was Besseres. Weißt du, was ich meine? Gottes Plan für unser Leben ist nicht, uns einfach Sachen zu nehmen. Und immer nur zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. So wird uns das manchmal präsentiert. Nochmal meine Frage, woher kommt unser Denken über Gott? Ich erwähne das, die schon länger kommen, die wissen das. Die kennen die Geschichte. Ich erwähne die manchmal. Ich war als junger Mann irgendwo in einer Ausbildung und da hat man aus irgendeinem Grund alle durchgefragt, ob eh alle da sind und ob alle Daten stimmen. Damals hat man das noch nicht Daten genannt, aber ob alles stimmt, was man ausgefüllt hat. Ja? Und man ist es nochmal durchgegangen. Und irgendwie, weißt du, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Religionsbekenntnis, dann kam es zu Religionsbekenntnis. Und vor all diesen Leuten musste man sagen, ja stimmt oder stimmt nicht, was da steht. Die haben es so durchgefragt. Und irgendwie beim Thema Religionsbekenntnis, mein Religionsbekenntnis damals war, glaube ich, ohne religiöses Bekenntnis, ja, soweit ich mich erinnern kann, als junger Mann. Ich habe gesagt, ich passe nirgends rein, ich ohne religiöses Bekenntnis, wie dem auch sei. Aber irgendwie kam die Sprache zum Glauben, der wollte wissen, was hast du jetzt und wie und was. Immer gedacht, wie komme ich dazu, ich bin vor diesen wildfremden Leuten und muss man verteidigen, wer ich bin und was ich glaube, was weiß ich. Ja. Irgendwie kam das Thema, ja, was ist das genau? Und ich habe gesagt, ja, ich gehe in eine evangelische Freikirche, ja, was ist das? Was glaubt ihr? Und die erste Frage, was darfst du alles nicht wegen deinem Glauben? Vor allen Leuten, ja, was darfst du alles nicht wegen deinem Glauben? Die erste Frage. Warum ist das die erste Frage? Woher rührt unser Bild über Gott? Was formt unser Denken? Diese Leute in diesem Raum, ihr Denken über Gott war, wenn ich Glauben an Gott habe, wenn ich religiös bin, dann gibt es eine lange Liste an Dingen, die ich nicht darf, oder? Das war das Erste, woran man gedacht hat. Und das war das Erste, was man von mir wissen wollte. Obwohl, fairerweise, ich bin auch ein bisschen so. Ja, ich habe mal durchgelesen, was eine, ich werde sie nicht nennen, aber eine Religion so glaubt. In dieser Religion darf man keinen Kaffee trinken. Und ich dachte, boah, das wäre nichts für mich. Was darf ich alles nicht? Aber manchmal sind wir das so gewohnt und wir sehen vielleicht auch als Christen, die an Gott glauben, so unser Leben so, dass es vielleicht aus einer Liste an Dingen besteht, die wir nicht dürfen. Aber Gott ist nicht so. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Ihr habt etwas Besseres kennengelernt. Als ich Brenda kennengelernt habe, im Jahr 1994, ich kann mich noch erinnern, hat es ehrlich gesagt ein bisschen gedauert, ja, aber wie dem auch sei, meine Begeisterung für sie war größer als ihre Begeisterung für mich. Wenn du mich so anschaust, kannst du vielleicht verstehen, warum, aber wie dem auch sei. Es hat ein bisschen gedauert, aber weißt du, der Punkt kam, als ich sie kennengelernt habe, gab es einfach niemand anderen mehr für mich. Und das ist schön, so soll es sein. Amen. Da gab es einfach niemand. Ich habe etwas Besseres kennengelernt. Entschuldigung, dass ich jetzt es sage. Aber du weißt, ich versuche das Beispiel hier ein bisschen zu strapazieren. Ich habe etwas viel Besseres. Der Herr, wenn du so möchtest, hat, ich sollte es gar nicht sagen, ja, hat mir was Besseres geschenkt, wie du auch sagst, er hat mir das geschenkt, sie kennenzulernen. Sag mal so, okay. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Und ich nehme das als Beispiel, denn als ich Brenda kennengelernt habe, andere Leute haben mich nicht mehr so interessiert. Dieser Zustand ist bis heute noch so. Preis den Herrn, das ist schön. Und das ist Amen. Und das ist Danke dem Herrn, okay? Das ist wegen ihm. Und das hat auch zu tun mit Gott kennenlernen, okay? Seine Gnade kennenzulernen, weil ich bin auch nur ein normaler Mensch. Okay? Aber seine Liebe und seine Gnade kennenzulernen, bringt den richtigen Fokus in mein Leben, ja? Und zwar von selber. Durch Christus habt ihr etwas anderes kennengelernt. Und das ist genau mein Punkt. Er möchte uns das Richtige. Gott will uns nicht wegnehmen und dann ist da eine Leere. Jeder hat so seine Angewohnheiten, ja? Du auch? Ich bin viel unterwegs mit der Arbeit und dann schaue mir gern irgendwelche Programme an über Wissenschaft, über, weißt du, so Dokumentationen, irgendwie so. Und da habe ich mein iPad mit und dann schaue ich irgendwas. Und dann kommst du dann irgendwann hin, da gibt es kein Internet, ja? Und dann hast du fast die Panik, weil du fast ein bisschen so gewohnt bist. Ich schaue irgendwann noch was, ja, zur Entspannung, weil ich so gewohnt bin. Was war mein Punkt in dem Ganzen jetzt? Ich habe jetzt meinen Punkt verloren. Durch Christus hat er etwas anderes kennengelernt, was Besseres kennengelernt. Gewohnheit, genau. Ich war irgendwie beim Punkt Gewohnheit. Ah ja, genau, die Lehre, danke. Und dann kannst nichts schauen und dann fühlst du dich momentan überfordert. Was mache ich jetzt? Ich bin im leeren Hotelzimmer, ja, keiner ist da. Wohin gehen, freut mich eigentlich auch nicht. Irgendwo bist, dort wo ich war, jetzt nicht um böse zu sein, aber da gab es, stell dir vor, da gab es keinen Kaffee. Die hatten keine Kaffeemaschine, keinen Automaten, nirgends, wo du Münzen reinschmeißt. Und ich bin Programmierer vom Beruf, weißt du, was ich meine? Und dann war, um Mittag war ich schon so, oh man. Es wird dir was genommen und plötzlich hast du eine Leere. Ich bin ein bisschen, manchmal zu ehrlich, nimm es mir nicht übel. Ich versuche zu illustrieren, manchmal haben wir eine Leere, aber Gott ist nicht so. Gott möchte uns nicht nur was nehmen und, naja, ist halt so. Nein, Gott möchte uns was schenken. Gott möchte uns was schenken, was das ersetzt, was uns eigentlich kaputt macht. Amen. Gott möchte uns was geben, was uns eigentlich ersetzt, was uns kaputt macht, was uns Probleme bereitet. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Das sagt der Herr. Er sagt nicht, durch Christus habt ihr jetzt gelernt, auf Böses aus eurem Leben auszuschließen, obwohl er das eigentlich meint. Aber er zeigt uns, es gibt einen Ersatz. Es gibt etwas Besseres. Gott möchte uns unser Leben füllen mit guten Dingen. Gott möchte unser Leben füllen mit Freude. Gott möchte unser Leben füllen mit Wahrheit. Gott möchte unser Leben füllen mit ihm. Preis dem Herrn. Amen. Und wenn wir ihm erlauben, unser Leben zu füllen, so werden wir mehr und mehr erleben. Und so wird er uns in die Richtung weisen und leiten, die er für uns hat. Beten wir zum Abschluss. Ich glaube, das war genug für heute. Also es will noch jemand, dass ich weitermache. Dann lasse ich mich vielleicht überreden, aber lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke für deine Güte. Und Vater, ich bete, dass einfach heute dieser Punkt rübergekommen ist, auch zu mir, ich bin ja auch Hörer. Die Wichtigkeit, dich kennenzulernen, himmlischer Vater. Die Wichtigkeit, dich kennenzulernen in deiner Liebe, in deiner Güte, in dem, was du für uns hast, dass du uns geben möchtest, dass du uns unser Leben füllen möchtest mit guten Dingen, mit neuen Erfahrungen, mit neuen offenen Türen, mit neuen Möglichkeiten. Schenk du uns, himmlischer Vater, einfach offene Augen. Schenk du uns einfach ein Verständnis, dass du viel mehr für uns hast, als wir uns selbst vorstellen können. Dass du viel mehr für uns hast, als wir uns erwarten in unserer bedingten und beschränkten Menschlichkeit. Dass du so viel mehr für uns hast, als wir uns ausmalen können. Deine Gedanken, Herr, deine Wege sind viel höher als unsere. Und ich bete für jeden, der heute gekommen ist, von ganzem Herzen, dass du uns das schenkst, das zu erkennen, dass du uns hilfst, die Babyschritte praktisch in die richtige Richtung zu nehmen, dass du uns ermutigst und erinnerst, immer wieder neu auf dich zu schauen, dich mehr kennenzulernen, dich in unserem Leben wirken zu lassen und dir zu erlauben, unsere Denkweisen zu verändern, dass wir dich kennenlernen, so wie du bist, dass wir deine Güte sehen, dass wir deine Liebe sehen und dass wir sie erfahren und dass wir sie auch weitergeben dürfen. Schenk du uns offene Türen, aber schenk du uns auch offene Ohren, von dir zu hören. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. 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 Danke für dein Kommen heute. Von ganz